Backspin. Podcast. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Michelle und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast-Interview. Zu Gast ist heute Deutschraps Rettung, der Frankfurter Gianni Suave. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, wie geht's dir?
Ja, auch super. Du hast letzte Woche deine Single Jappa gedroppt.
Ja.
Erstmal Glückwunsch dazu.
Danke.
Sind die Reaktionen so, wie du es dir erhofft hast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Reaktionen waren qualitativ auf jeden Fall genau das, was ich auch erzeugen wollte bei den Leuten. Ne, es geht ja nicht darum, also mir geht's nicht darum, jetzt irgendwie schnell einen Hit zu machen, der brettert, sondern irgendwie progressiv zu arbeiten und die Leute auch mit gewissen unkonventionellen Patterns oder mit einem unkonventionellen progressiven Ansatz irgendwie aufzuthrown und sich halt so ein bisschen zu öffnen, auch Experimenten gegenüber. Und ich finde, das haben wir ganz gut mit dem Song geschafft.
Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich der Song von deinen bisherigen Releases?
Also ich habe das Gefühl, das ist aber natürlich subjektiv, ist ein bisschen schwierig, ne, wenn man selbst 24/7 die Musik macht, dass ich bis jetzt keinen Song gleich mit einem anderen Song, den ich gemacht habe. Und das ist auch so ein bisschen der Anspruch. Und ich glaube, dass man einfach Learnings sieht. Also für mich sind alle Tapes, ich mache ja bis jetzt nur Tapes, ich habe noch kein Debütalbum quasi, immer so ein Experiment gewesen, wo ich dann danach, nach einem Jahr, wo das Tape draußen war, gesehen habe, okay, wenn ich das jetzt höre, gefällt mir das immer noch sehr, sehr gut, aber das mag ich nicht so. Mhm. Und ich finde das irgendwie so eine Kombination aus allem, was ich bis jetzt gut gemacht habe, in einem nächsten Release gepackt. So. Und von daher, um das jetzt mal so zu sagen, ich mag den Ausgleich zwischen einem sehr entspannten Vibe und einer sehr laid-back-Haltung, aber einem trotzdem sehr technischen Rap, der ein bisschen an manchen Stellen auch so zum Nachdenken anregt oder wo die Leute nicht direkt peilen, okay, das und das hat er damit gemeint.
Mhm.
Ja.
Würdest du sagen, der Song leitet eine neue Suave-Season ein?
100%.
Ja? 100%, ja. Produziert wurde er ja auch von Rascal.
Richtig,
ja. Der ist zweimaliger Grammy-Gewinner,
ja.
Hat auch schon für Kendrick produziert und Baby Keem, IDK.
Crazy, seine Credits sind crazy.
Richtig crazy. Ja. Und ist der Main-Producer von Sirius Klein.
Richtig.
Arbeitest du gerade auf ein Album hin?
Also ich arbeite seit 2 Jahren an einem, also auf ein Album hin, aber das Projekt, was jetzt kommt, ist noch immer kein Album.
Okay.
Es wird wahrscheinlich meine letzte EP.
Ja, alright. Ja. Weil du meintest mal in irgendeinem Interview, Sirius Klein wäre ein gewünschter Feature-Gast von dir.
Ja.
Und wenn du jetzt schon mit dem Main-Producer produced hast,
ja,
kann man da vielleicht irgendwie was erahnen, was so die Feature-Gäste angeht?
Also Sirius Klein ist auf jeden Fall ein guter Homie auch. Wir haben uns jetzt auch ein paar Mal getroffen seitdem. Und auf jeden Fall Respekt an die Arbeit. Ich denke nicht, dass er jetzt auf dem nächsten Projekt sein wird. Aber auch geschuldet der Tatsache, dass ich schon in gewisse Richtung Ideen hatte und da so ein paar Leute auserkoren habe, die für mich da in Frage kommen, auch zu bestimmten Songskizzen. Aber auch zurück zu Rascal, das Team um Sirius herum und Rascal an sich, er macht ja auch viel für Sumpa und für Laila. Der Typ ist einfach für mich einer der krassen Producer, die ich kenne.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, dass ich insgesamt relativ blessed bin mit meinem Producer-Umfeld. Eigentlich sehr organisch und sehr auf der menschlichen Seite, erstmal nicht auf der musikalischen Seite, hat sich das ergeben.
Ja, und auch viel halt, mit Frankfurter Frank, ne?
Ja, der ist halt so also Rio ist ja mein Buddy seit Tag 1. Mhm. Wir haben ja zusammen auch das Kollektiv.
Yes, don't mess with the weather. Ja, kommen wir später noch zu.
Ins Leben gerufen. Frankie ist momentan die Person, mit der ich am meisten Musik mache.
Mhm.
Der auch alles immer so ein bisschen kuratiert und orchestriert, gerade auf Konzeptebene. Und Rascal und Afro, Never Old Ben, also sind eigentlich so für mich Finest in Deutschland.
Alright. Hier auf Jappa hat OG Kimo dein Intro gemacht.
Ja.
Und den hast du damals angeschrieben über über Insta, als du Rigor Mortis gehört hast auf YouTube.
Ja, safe.
Und so ist dann die Zusammenarbeit irgendwie zustande gekommen.
So hat es angefangen, ja.
Ja, wie suchst du dir generell deine Feature-Gäste aus? Was für Ansprüche verfolgst du da? Also, wie wichtig ist dir da die musikalische,
also
dass ihr gleiche Vision habt oder sowas?
Ja, also natürlich steht das Musikalische im Vordergrund. Ne? Am Ende geht es nicht um Egos beim Musikmachen, sondern es geht darum, wenn man im Studio ist, dass den krassesten Song zu machen, so, und den meisten Mehrwert auch für einen Hörer zu schaffen, um einfach, ich meine, ich habe damals angefangen zu rappen, da habe ich einen Song gehört von, ich glaube, es war Kendrick, und ich hatte einfach das Gefühl, ey, also ich hatte Gänsehaut und ich habe, kennst du es, wenn du im Kino bist und du guckst einen Film und du gehst aus dem Film raus und du fühlst dich, als wärst du im Film?
Ja, safe.
Und dieses Gefühl hatte ich und das wollte ich erzeugen.
Ja, okay.
Ich habe jetzt einen weiten Bogen gespannt, aber auf jeden Fall, das ergibt sich eigentlich durch Sachen, die ich höre. Ich habe keine Angst davor, Leute anzuschreiben, wenn ich die dope finde. So war das auch bei Soli. Wir hatten uns kennengelernt und ich habe mir seine Sache angehört und ich fand's cool. Und dann kam irgendeine Single, ich glaube 2022 oder so hieß die. Und da habe ich dem angeschrieben und gesagt, ey, wir haben uns kennengelernt, ich wusste gar nicht, dass du so krasse Musik machst. Wir gehen ins Studio, 100%.
Ja, Taylor Swift Freestyle ist auch einer meiner Faves.
Danke, Mann.
Die passt stimmlich sehr, sehr gut zusammen.
Sorry, wir haben uns gefunden auf jeden Fall.
Ja, voll.
Ich liebe den Jungen auch. Wir sind ganz, ganz enge Freunde geworden. Manche behaupten, wir wären Zwillinge. Ist nicht der Fall, aber ist auch der Fall. So. Ja, und ich glaube, es hängt sehr viel menschlich, also sehr viel vom Menschlichen ab, weil wenn ich jemanden habe, den ich nicht riechen kann, dann muss ich mit dem auch keine Musik machen, ne? Mhm. Weil es geht ja auch darum, was zu vermitteln.
Ja, voll.
Aber natürlich auch vom Musikalischen. So.
Ja.
So, das ist klar.
In einem anderen Interview meintest du mal, dass deine drei schlechtesten Eigenschaften Ungeduld, Launigkeit und Egoismus sind. Also Egoismus in dem Sinne, dass du den Blick für dein Umfeld verlierst, wenn irgendwie wenn du gerade eigene Sachen zu stemmen hast oder sowas.
Mhm.
Wie läuft es dann ab bei der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, wenn es da kreative Differenzen gibt, sag ich mal? Oder mit deinem Kollektiv auch?
Ja, also das Ungeduldthema ist ein sehr großes Thema weiterhin. Das mit dem Ego, also ich glaube, künstlerisch habe ich das mit dem Ego, kriege ich das ganz gut hin. Ich muss dazu auch sagen, dass ich mit vielen Leuten zu tun habe, mit denen ich viel über Dinge, die über die Musik hinausgehen, spreche, so wie Frankie zum Beispiel, also einer meiner größten Gesprächspartner auch, die ich habe, in den letzten 1-2 Jahren. Und wie gesagt, davon habe ich mich eigentlich komplett gelöst. Also ich weiß nicht, wie ich das damals gemeint habe. Also mir ging es wahrscheinlich nicht um das Ego, okay, ich muss im Vordergrund stehen oder sowas, sondern dass ich bei Stress relativ schnell in so einen Tunnel komme.
Ja, das hört sich wahrscheinlich auch jetzt einfach viel zu hart an.
Ne? Nee, okay, voll valid auch. Aber bei der Musik, glaube ich, habe ich es ganz gut geschafft, mich als Person ein bisschen zurückzunehmen, mit dem größeren Ziel Musik zu schaffen, die neu ist, die progressiv ist und die den Leuten, vor allen Dingen hier in Deutschland, mal was Neues gibt, eine neue Perspektive.
Wie gehst du denn mit so Kritik aus deinem Umfeld um? Wie beeinflusst das deine Musik? Oder wie spiegelt sich das so in deinen
Sachen? Also es gibt auf jeden Fall, gibt viele Phasen oder es gibt Momente, in denen ich proaktiv nach Kritik frage. Ich muss aber auch sagen, dass ich gerade in einem Prozess bin, wo ich mich komplett davon lösen möchte, weil ich gerne, außer natürlich beteiligte Personen, die am Musikprozess beteiligt sind, mich gerne wirklich so gut es geht abschotten wollen würde von jeglichem Geschmack, der in der Außenwelt stattfindet, um einfach wirklich eine sehr, sehr pure Form von Kunst und Musik zu machen. Deswegen würde ich gerne eigentlich auf Kritik in Zukunft verzichten von einem äußeren Umfeld und wirklich einfach das machen, was ich cool finde.
Ja, wie läuft so eine kreative Session bei dir ab? Ist da dein ganzes Kollektiv auch involviert oder gehst du alleine ins Studio, schreibst alleine deine Texte und...
Boah, es kommt drauf an. Also meistens schreibe ich meine Texte unterwegs, um ehrlich zu sein. Also viel in der Bahn.
Ach ja, okay.
Oder im Uber.
Also unter der Dusche kommen dir die besten Ideen.
In der deutschen Bahn, so. Wirklich, also viel beim Unterwegssein, weil dann immer so Ideen kommen, ich bin draußen, ich habe Eindrücke. Zu Hause fällt mir das mittlerweile sehr schwer sogar, muss ich sagen, wo ich mir gerade erst so ein kleines Homestudio gebaut habe. Ich kann das gar nicht so zusammenfassen, also es gibt bei mir kein Muster. Ne? Ich hatte jetzt erst 3 Tage Session wieder mit Frankie und ich habe in den 3 Tagen wollte ich 5 Songs machen und ich habe 2 geschafft. Ich habe da leider noch nicht den perfekten Weg gefunden, mich so in diesen kreativen Space zu bringen. Ich bin da, glaube ich, auch ein sehr schwieriger Charakter.
Ja, also du setzt dich jetzt nicht hin und schreibst einfach deine Texte so runter,
das
ne?
Klappt leider nicht. Also ich will mich gerne dahin bringen, aber das ist meine größte Herausforderung. Deswegen brauche ich auch ewig lange.
Okay, ah, ja, du hast ja auch vorher lang nichts released. Das
Richtig,
letzte, was du
ja.
released hast, war, okay, jetzt das Feature mit Soli, okay. Und
Genau.
vorher die Connex-EP.
Genau, die war Dezember 2021.
21, genau, ja. Was hast du in der Zeit so gemacht?
Also ich sag dir, die letzten 1,5 Jahre waren ein Ritt. Die werden auch, glaube ich, von allem, was jetzt kommt, werde ich viel verarbeiten von den letzten 1,5 Jahren. Also es war für mich persönlich sehr wild. Also ich habe sehr viele Sachen erlebt und musste auch lernen, damit umzugehen. Ich hatte persönliche Herausforderungen. Ich war mit Kimo auf Tour, ich war auf Festivals,
Stimmt, deine erste Tour, ne?
ich stand das erste
Ja.
Mal vor Tausenden von Leuten, und das fast jeden Tag. Ich habe das erstmal gelernt, wirklich live ein Künstler zu sein, weil ich da vorher nie wirklich viel Live-Erfahrung hatte. Und das hat natürlich seine positiven Effekte, aber genauso auch seine negativen als Mensch, ne, wie man damit umgeht, was das mit einem macht. Gerade so der Moment, wenn man wieder ins Backstage geht und alles ist leise und leer. Man hat ja die ganze Zeit einen Dopaminausschuss, der, wenn er weg ist, man den
Fällst in so ein Loch
ganz schnell
wahrscheinlich dann, ne?
mit einer schlechten Laune verwechselt.
Ja.
Und es hat erstmal gedauert, bis ich das überhaupt verstanden habe. Und ich wusste nicht, woher das kommt. Und
Ja.
da ich sowieso schon launisch bin, wie ich schon vor ein, zwei Jahren
Ja, ist schon ein bisschen
gesagt
her.
habe,
Das war schon ein
hat es
bisschen
das
her.
auf jeden Fall nochmal geboostet. Ne? Und dann noch persönliche Sachen. Also es waren sehr wichtige Monate und ein Jahr für mich, aber auch sehr herausfordernd. Deswegen fiel es mir, glaube ich, auch sehr schwer, konstant Musik zu machen.
Alright.
Ja.
Was war jetzt so das Krasseste, was du erlebt hast? War es die Tour jetzt, so vor vielen Leuten aufzutreten oder?
Boah, ich muss, ja, schon. Also es hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, mich noch mehr mit mir als Person auseinanderzusetzen. Obwohl ich das Gefühl hatte, ich kenne mich sehr gut, aber ich habe gelernt, ich kannte mich in manchen Aspekten noch gar nicht so gut. Und halt auch persönliche Sachen, also die passiert sind, die mich vor Herausforderungen gestellt haben, wo ich jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen muss, aber alles auch wichtige Erlebnisse, um weiter zu wachsen, weißt du?
Also nicht mehr der Boiler Room in Leipzig war jetzt nicht mehr dein
Boiler Room Leipzig, nee, den haben wir jetzt.
bestes Erlebnis.
Nee, das war geil, das war eine geile
Das
Sache auf jeden Fall,
meintest du auch mal in
aber
einem anderen wie ein Interview.
Wir hatten jetzt das Konzert von der neuen Chemo-Tour. Da war ich ja nur in zwei Städten dabei, in der Columbia-Halle in Berlin, vor 3.500 Leuten. Das war auf jeden Fall, glaube ich, das
Das
Krasseste, was ich bis
Krasseste,
jetzt
ja.
so live-mäßig erlebt habe.
Okay. Du warst schon mal beim Backspin Stammtisch
Ja.
mit Tom Hengst und
Ja.
hast mit Kuba und Nico über Lokalpatriotismus im Hip-Hop geredet.
Ja.
Du bist aus Nordweststaat, FFM.
Ja, Senordi.
Genau. Hast du noch Connections zum Frankfurter Underground?
Ja, viel. Also ich meine, es sind ja viele, viele Sachen auch zur gleichen Zeit entstanden, in der ich quasi mein Ding gemacht habe und so ein bisschen Resonanz aus der Szene bekommen habe. Hast du bestimmte Beispiele für Untergrund?
Du hast ja viel mit Parajok-Mob also
Genau,
gemacht
genau, die
oder
Jungs meinte ich
Tubab
auch, ne?
und
Ich meine, die wohnen
genau,
alle bei mir um die Ecke. Ich wohne ja mittlerweile in Bornheim, in Drachte.
Mob.
Und ich habe die Jungs erst letztens wieder getroffen. Wir machen nicht viel Musik die letzten Jahre zusammen, aber wir sind auf jeden Fall befreundet, sehen uns ab und zu mal zufällig. Die machen ihr Ding. Und ich finde das cool. Also
Ja.
Tubab war immer einer von den Jungs, die ich echt fresh fand. Ich hoffe, dass die weiter Gas geben und dranbleiben, auf jeden Fall.
Genau. Willst du so die Frankfurter Originale als deine Vorbilder bezeichnen? Hafti, Hani, Chill und Abdi, aber du kommst ja eigentlich eher so aus der Ami-Ecke, ne?
Ja, voll. Also
Ja.
ich würde jetzt nicht sagen, dass das musikalisch meine Vorbilder sind. Aber
So
das sind auf jeden
wahrscheinlich
Fall, und
geprägt.
das muss man halt sagen, es sind einfach die Leute, die uns Jungs aus der Nordweststadt oder aus Frankfurt gezeigt haben, was es für eine Möglichkeit gibt, mit Musik was zu erreichen. Und da denke ich, steht an vorderster Front erstmal Azad, der eigentlich als erster so auch stolzer Ausländerjunge gesagt hat, ey, ich bin Kurde, ich bin das. Der hatte eine Stimme für die Jungs halt.
das erste Mal auf Deutsch. Und ich glaube, das war eine ganz, ganz große Sache, die wir auch heute gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ich hatte vor 1, 2 Jahren, glaube ich, schon eine Doku geguckt. Dichter und Denker, glaube ich, hieß die. So irgendwie HR. Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Und da ist mir das auch erstmal nochmal bewusst geworden, was für einen Impact eigentlich jemand wie Azad damals hatte. Und ich glaube, das wissen viele junge Kiddies gar nicht mehr. Und deswegen, also für mich, also Chelo Abdi, Haftbefehl, Hannibal, das sind für mich trotzdem irgendwo Wegbereiter. Mhm. Und ich habe auch größten Respekt davor. Ich habe auch schon diverse Male versucht, da mal musikalisch was zu machen. Jetzt hat es noch nicht geklappt.
Ist jetzt noch nicht, aber kann ja noch kommen. Das wird doch. Aber eigentlich kommst du eher aus der Ami-Ecke, also so Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Frank Ocean auch ganz groß bei dir. Mhm. Wie kam denn da überhaupt der Switch zum Deutschrap?
Der kam eigentlich nur, weil ich selbst rappen wollte und ich wusste, dass wenn ich das auf Englisch mache, das ist absolut ass.
Ja, okay.
Und meine englische Aussprache auch nicht... also nee, also es war überhaupt gar keine Option. Ne? Am Ende des Tages wollte ich das, was die Jungs in Amerika oder in England machen, auf Deutsch machen. Mhm. Und das hat mich inspiriert und dazu gebracht, zu gucken, wie kann ich einen eigenen Sound entwickeln, wie kann ich was schaffen, was es so noch nicht gibt.
Ja.
Und nicht nur in Deutschland, indem ich was mache, was jemand anderes macht und dann auf Deutsch projiziere, sondern wirklich was ganz Eigenes zu schaffen.
Ja.
Weil ich auch zu vielen Zeiten immer das Gefühl hatte, dass wir dadurch, dass wir uns so krass inspirieren lassen in Deutschland, wir gar keinen eigenen Sound haben. Und das wollte ich irgendwie packen.
Ja.
Es ist aber ein schwieriger Weg. Also, ne, ich meine, so... Ich glaube, Deutschland ist noch nicht so relevant, zum Beispiel im europäischen Vergleich. Da hat man England und Frankreich,
voll.
Mittlerweile Spanien, übertrieben hart.
Mhm.
Aber was macht deutschen Sound aus in dem europäischen Vergleich? Das juckt niemanden.
Ja, hast du schon mal überlegt, auf Spanisch zu rappen? Du bist ja halb Spanier, ne?
Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil das neue Projekt wird sehr, sehr, sehr influenced von meinen spanischen
Ach,
Wurzeln sein.
Okay.
Ich werde nicht komplett auf Spanisch rappen, weil ich auch Spanisch nicht genug beherrsche.
Du sprichst gar nicht fließend
Spanisch. Ich verstehe alles und ich kann mich unterhalten, aber nicht so, dass es für mich authentisch genug wäre, jetzt einen ganzen Part auf Spanisch zu rappen. Es gibt auf jeden Fall immer mal wieder Sätze und noch andere Aspekte, die wir dann sehen werden, sobald das Tape raus ist. Aber das hat auf jeden Fall heavy influence diesmal, tatsächlich, ja.
Ja, sehr nice. Deine Mutter ist Spanierin und dein Vater Deutsch-Italiener.
Richtig.
Wie hat dich die Musik, also mit welcher Musik bist du überhaupt generell erstmal aufgewachsen und wie haben dich diese Einflüsse so geprägt?
Also, meine ersten Erinnerungen war auf jeden Fall viel von meiner Mom, viel Eros Ramazzotti. kennst du dieses Laura Non C'è? Kennst du den Song?
Nee, stimme an.
Nee, das macht keinen Fall. Den musst du dir mal geben. Das ist so eine Erinnerung. Es lief immer sehr viel MTV und Viva. Also ich kann mich noch an das eine Video erinnern von Jamiroquai. Da ist er auf so einem Laufband über so Möbel gelaufen. Daran kann ich mich noch ganz dunkel erinnern. Und dann fing es an mit meinem Dad, weil mein Dad früher, der war sehr auf Funk und so Gap Band und vor allen Dingen so auf, wie nennt man das? Das war auch Funk, so Afrika Bambaata, so Electric, Boogie und sowas. Und das war so, also Afrika Bambaata war die erste Erinnerung, wo ich so gesagt habe, boah, das ist was mir richtig gefällt. Das war dieses Planet Rock, hieß es. Und mein Dad hat dann immer so Roboter-Moves so gemacht. Und das wollte ich dann auch kennen. Natürlich war dann der Zugang so zu Hip-Hop, Funk, zu dieser ganzen Richtung so gegeben. Und dann fing es irgendwann an mit, was weiß ich, Missy Elliott, Busta Rhymes, Snoop Dogg. Das waren so meine ersten Berührpunkte. Ich glaube, da war ich so 9 oder 10.
Mhm.
Und dann war es eigentlich nur noch Hip-Hop ab dann.
Ja, alright. Ein All-Time-Favorite von dir, also ein All-Time-Favorite von mir, von dir, ist auf jeden Fall Chiefs. Mit Brother Nay und Alistair? Ich weiß gar nicht,
wie richtig. Alistair.
Sein einziges internationales Feature bisher.
Ja.
Ist in die Richtung irgendwas geplant?
Sehr gerne. Wenn sich das authentisch ergibt und es nicht so ein typisches Deutsch- und US-Feature ist, wo die Leute dann immer in ihren Parts über Deutschland rappen, damit es klar ist, dass sie sich hier noch so Fans holen. Also wenn sich das natürlich ergibt, so wie es bei Ney war. Also muss kein Dings draus machen, ist natürlich also Skepta ist einer der krassesten. Ich muss sagen, UK ballert mich komplett. Also ich höre das fast mehr als US. Momentan. Und Skepta ist da für mich schon das Nonplusultra. Aber es gibt auch noch Parsalieu, finde ich todeshart noch. Finde ich einer der freshesten Sachen. Ich feier, wie heißt der nochmal mit der Maske?
M. Handschuh,
genau. Da war ich auch auf einem Konzert
in Frankfurt. Ja, habe ich auch letztes Jahr auf dem Splash gesehen, ja. Sehr krass.
Feier ich, also da gibt's genug Beispiele.
Ja.
Naja, so ein Skepta-Feature ist halt natürlich.
Okay,
aber da muss man auch erstmal ein gewisses Level erreichen.
Ja, wie würdest du sagen, hast du dich musikalisch weiterentwickelt? Oder wie würdest du deinen Stil selbst beschreiben?
Also es fühlt sich immer noch an, als wäre ich in der Erfindungsphase. So, weiterhin. Und ich glaube, dass dieses Projekt gerade die Findungsphase so ein bisschen abschließt, damit ich dann auf das erste Debütalbum auch so eine klare Sicht auf die Zukunft habe, wenn es um Stil geht. Aber es ist wirklich ever changing, muss ich wirklich sagen. Ich versuche immer Sounds und Sachen, die mich selbst zu der Zeit inspirieren und flashen, irgendwie mit reinzunehmen, ohne irgendwie einfach was zu übernehmen. Und ich glaube, ich habe mittlerweile eine ganz gute Balance gefunden zwischen einer Komplexität in der Art und Weise, wie ich rappe, aber auch eine ganz klare, pure Authentizität mit den Sachen, die ich sage. Das ist, glaube ich, immer noch der größte Schritt und auch die größte Hürde, also einfach so ehrlich, wie es geht, zu sein. Das flasht mich zum Beispiel so bei Brand Fayez, den habe ich tot gehört letztes Jahr, also war, glaube ich, Top 1 in meinem Spotify-Rap, weil der so Sachen sagt, die eigentlich todesunangenehm und auch so eigentlich nicht cool sind. Aber es ist einfach ehrlich. Weißt du, was ich meine? Ja. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, wenn wir nicht mehr zusammen sind, dann möchte ich, dass du weinst, weil wir nicht mehr zusammen sind. So anstatt zu sagen, okay, ich bin zu cool dafür.
Ja, ist okay. Also so, ich sehe das.
Einfach so einsehen, welche Schwächen man hat und auch einfach offen darüber reden, ohne dass es corny ist und dass man so ein...
Ja, Dave Chappelle hat dich auch inspiriert, meintest du mal irgendwann.
Dave Chappelle ist, glaube ich, mit also, einer der größten Inspirationen.
Ist schon eher so, wenn die Leute eine Anti-Haltung haben, dann
wie meinst
holst du dir da irgendwie Inspiration raus.
Na, was heißt eine Anti-Haltung? Ich finde
Authentisch.
Dave Chappelle sagt einfach die Sachen, die er denkt und begründet die einfach so geschickt und auch, also ich finde, Dave Chappelle ist kein Comedian für mich. Dave Chappelle ist für mich jemand, der in der Neuzeit Perspektiven schafft auf gewisse Thematiken und Dynamiken in der Gesellschaft, wie es kein anderer tut. Also ich würde mir sogar wünschen, dass der mal nicht eine Autobiografie schreibt, sondern einfach mal ein Buch schreibt oder irgendwas, weil die Art und Weise, wie er über Sachen denkt, aus einer menschlichen Perspektive und nicht aus einer gesellschaftlich-politischen Perspektive, ist todeserfrischend. Also so seine letzten Stand-Ups, wo es dann auch so um so Tabu-Topics geht, die ja im Internet momentan, ne,
Internet-Rambos.
Also wo es dann wirklich abgeht, so in dieser linken Walken-Bubble, wo so wirklich alle sich auf gewisse Themen schmeißen. Und ich finde es auch sehr, sehr schwierig, noch einen offenen Diskurs über gewisse Themen zu haben. Das hat er in einem seiner Stand-Ups so clever und cool vermenschlicht, wo wir sagen, ey, wir sind alle Menschen, wir haben alle eine gewisse Bevorurteilung gegenüber einander und alles, aber am Ende darum geht es darum, dass wir Menschen sind und dass wir manche Themen auch leider in der Öffentlichkeit instrumentalisieren, um uns auch selbst Geltung zu verschaffen. Und deswegen, also Dave Chappelle habe ich mir letztes Jahr so viel gegeben, das hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel Inspiration gebracht.
Ja.
Hundertprozentig, ja.
Wer ist jetzt so deine größte Inspiration für die nächste EP?
Oh, also es gibt...
Kannst du das überhaupt so klar sagen?
Es gibt viele Inspirationsquellen. Also wie gesagt, viel UK-Sound, Es gibt so ein, zwei spanische Künstler, die mich abgeholt haben. Es gibt einen, der war jetzt bei Colors. Den habe ich erst neu entdeckt, aber der hat mich ein bisschen geflasht. Das ist Ralphie Chu.
Ja, habe ich in deiner Suave Select Playlist gesehen.
Unglaublich krass,
ja, sehr gut.
Typ. Unglaublich krass. Ich habe so viele Lieder von dem gespielt, die höre ich hoch und runter. Dann gab es einen Song, der hat alles verändert letztes Jahr. Also da habe ich auch meine alten Albumpläne oder Tape-Konzeptpläne umgeschmissen. Das war C. Tangana heißt der. Und das war dieser eine Song, der heißt Tu me dejaste de querer. Dieser Song hat mich einfach, der hat alles auf Null gedrückt bei mir, so, weil der war so, der hatte so eine Tiny Desk Session und die hat mich einfach weggehauen. Natürlich auch, weil ich damit mich identifizieren konnte, weil ich sehr, sehr spanisch aufgewachsen bin, viel bei meinen spanischen Großeltern war und die Sprache, die Lebenseinstellung, diese Lockerheit, das hat mir einfach, also hat mir irgendwie die Augen geöffnet. Mhm. Dann gibt's ein Album aus UK, was mich vom Sound her wirklich tot geflasht hat. Das heißt Icon Icy. Das ist von Oscar Worldpeace, Benji Flow. Es sind so 4-5 Jungs, die das zusammen gemacht haben. Die Produktion ist übertrieben krass. Die Texte sind manchmal ein bisschen corny. Das ist das Einzige, was mich daran stört. Aber da gab's einen Song, der heißt New Skincare. Einer, der heißt Iced Out Summer. Sound war next level, laid back, trotzdem Banger, trotzdem so ein Mischmasch aus allem. Mhm. Das war krass. Das war todeskrass.
Na, okay.
Das sind so ein paar Inspirationskraft.
Okay, easy. Ja. Also eher nicht so die deutsche Szene. Über die fuckst du dich ja auch ordentlich ab, ne?
Ja.
Jetzt auch wieder bei Yappa. Was hast du gesagt? Deutschrap fickt meinen Kopf, weil Yappa Yappa jede Ecke. Ich halt lieber mein Maul, als mit euch zu connecten. Was fehlt dir im Deutschrap? Warum hast du dich dazu entschieden, es anders zu machen?
Also guck mal, ich würd diesen Abfuck gerne relativieren, weil ich finde ja in diesem Markt statt. Also mein Markt ist Deutschland, weil meine Sprache, mit der ich meine Kunst mache, deutsch ist. Und ich glaube, dass der Abfuck darüber manchmal mehr als Abfuck rüberkommt, als es eigentlich mehr Reflexion darüber ist, was ich nicht machen möchte. Und da ist natürlich der deutsche Markt mein Maßstab, weil ich die Sachen sehe, die Sachen sehe, die Sachen sehe, die Sachen sehe. Und das ist wie wenn jetzt jemand an den Tisch kommt, wenn du mit deinen Freunden bist und der labert irgendeine Scheiße und du denkst, ey, hoffentlich habe ich noch nie so eine Scheiße gelabert, und du dann reflektierst und sagst, ey, das fuckt mich gerade ab. Warum fuckt es mich ab? Weil ich nicht gerne auch sowas machen würde und nicht so rüberkommen würde. Also ein normaler Reflexionsprozess. Und das passiert natürlich mit Deutschland extrem, weil ich viele Sachen sehe, die ich genauso nicht machen möchte. Und das ist, glaube ich, mittlerweile weniger Abfuck als einfach ein Reflexionsprozess und vielleicht auch eine Perspektive zu schaffen, zu sagen, ey Leute, lasst euch auch mal ein bisschen mehr auf was Neues ein, weil ich trotzdem das Gefühl habe, dass Deutschland noch sehr, sehr stuck in alten Conventions ist und sich die Möglichkeit nimmt, sich auf neue Sachen einzulassen. Mhm.
Also ja. Du findest, so die Dynamik im Deutschrap stagniert gerade einfach so ein bisschen, es geht nicht voran.
Es gibt viele, viele interessante Leute und viele neue Künstler. Mhm. Also momentan finde ich, ist sogar ein Upward-Trend, aber ich finde es zu einfach. Mhm. Es ist okay, jetzt ist dieser Trend, dann hoppen alle drauf, dann sind 6 von 10 Songs, die diesen Trend bedienen, big, dann werden die auf TikTok geteased, dann verstehen die Leute aber nicht, dass auf TikTok nicht der Künstler sich nachhaltig was aufbaut, sondern nur die Songs gefeiert werden, und dann heißt es auf einmal, ja, jeder muss jetzt TikTok machen, jeder muss das machen, ich muss gar nichts machen, ich mache Musik, und wenn ich erfolgreich sein möchte oder mein Geld nur damit verdienen will, dann macht das absolut Sinn, ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand dafür entscheidet. Aber dann bleibt die Kunst halt auf der Strecke. Ne? Mhm. Und wenn man sich auf einen Trend stürzt, weil es halt gerade ein Trend ist, dann ist es für mich nicht mehr das Gleiche, was ich mache. Dann ist es ein different Genre einfach. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich hör seit einem Jahr zum Beispiel UK Garage und ich finde es krass, ich will mein eigenes Ding draus machen, ist was anderes, als ein Garage-Spiel zu nehmen und einfach sein Ding darauf durchzuziehen, weil es gerade in ist. So. Und ich glaube, die Sensibilität für diese kleinen Feinheiten, zu sagen, ich arbeite wirklich progressiv als Künstler und ich möchte einen Mehrwert für die Entwicklung des Genres Deutschrap haben, als einfach alles zu tun, um Geltung zu bekommen, weißt du?
Ja, voll.
Und eigentlich hat es mit mir nichts zu tun, deswegen reflektiere ich viel darüber, warum mich das aufregt, aber wahrscheinlich ist es die Reflexion zu sagen, okay, das möchte ich nicht und das möchte ich nicht, deswegen finde ich das gerade scheiße oder deswegen gefällt mir das nicht. Mhm. Aber es ist gar nicht so viel Abfuck, wie es rüberkommt wahrscheinlich. Ich finde, nur Deutschrap und Deutschland ist halt in unserer Bubble, in der wir uns befinden, ein bisschen peinlich. Alle Leute sind peinlich.
Statement.
Nee, also wirklich.
Ja, easy.
Ich bin manchmal so, ich war dieses letztes Jahr im Backstage von Festivals und ich wollte wirklich mit niemandem reden, weil ich dachte, ey Leute, kommt mal wirklich von euren Hollywood-Filmen runter. Wir sind hier irgendwo und ihr, also, sorry Bro, dass ich atme, Alter, aber das ist mir zu viel.
Ja.
Also das ist mir einfach, das ist für mich lächerlich. Das ist Clown. Deswegen sage ich auch mit dem Yappa Yappa Rap Shit, irgendwas mit Clown, sage ich schon auch.
Habe ich jetzt nicht.
Ich fühle mich wie ein Clown mit dem Yappa Yappa Rap Shit, weil alle sind so, oh, hier Beef und oh, ich bin der Dings und bla. Und so, ja, wenn du das als Battle Rap Komponent hast, weil am Ende ist Hip-Hop auch Competition, das finde ich geil, das ist ein geiler Aspekt. Aber wenn man das dann auch so nach außen lebt und so ein bisschen Filme fährt, dann denke ich mir so, Bro, wir haben miteinander nicht viel zu tun, halt.
Ja. Auf 619 Hot Shit Freestyle oder 619.
Ja, 619.
Ja, Hot Shit Freestyle rappst du auch. Würdet ihr checken, was ich rap, wäre ich seit 3 Jahren rich.
Ja.
Was meinst du, woran liegt es, dass Deutschrap oder Deutschland generell deinen Film noch gar nicht so gecheckt hat? Oder meinst du, die begreifen zu langsam? Mit der nächsten EP wirklich, vielleicht?
Scheiß mal drauf, ob das jemand, also ob mein Film jemand checkt. Am Ende ist es meine, also ich habe sehr, sehr viele Sachen in meinen Texten, die, glaube ich, bis heute keiner peilt. Also wenn es um Metaebenen geht, Wortspiele und bla bla, da bin ich schon sehr, sehr verschachtelt und komplex. Und das ist auch ein bisschen mein Tick. Und mir sagen auch viele, ich muss mal ein bisschen einfacher rappen, damit die Leute mich auch mehr verstehen. So. Aber das ist halt ein bisschen mein Ding. Also das ist für mich die Art und Weise, mit den Worten zu spielen und so. Und deswegen sage ich, ey, wenn ihr die Songs, die ihr eh schon feiert, auch nochmal komplett in jeder Line verstehen würdet, wäre ich seit 3 Jahren rich, weil die Sachen halt so dope sind. Weißt du, was ich meine? Und da gibt's genug Beispiele. Also selbst meine engsten Leute, denen erkläre ich nach 2 Jahren, wenn ein Song draußen ist, noch diese eine Line, die sagen so, halt's Maul, das hast du gemeint. Und bla bla bla. Und das ist für mich so ein bisschen dieses Spiel-Rap. Also mit den Worten zu spielen, Sachen zu sagen und auf einer anderen Ebene noch was anderes zu sagen. So, das finde ich schon geil. So, ja. Also gerade das so Wortwahl, coole Worte wählen, ein Wortbild, ein Wortraum schaffen. So, das ist für mich wirklich die Craft, weißt du, das Handwerk zu rappen.
Ja, okay. Wir kommen mal jetzt von dem ganzen Jappa-Jappa-Rap-Shit zu deinem Künstlerkollektiv.
Ja.
Don't Mess With The Weather. DMWTW. Das ist der ursprüngliche Name eures Dropbox-Ordners, wo ihr Beats reingeschickt habt.
Richtig, ja.
Mittlerweile seid ihr, glaube ich, 11 Leute.
Ja.
Wenn das richtig ist.
Richtig.
Was sind eure nächsten Ziele künstlerisch? Wie arbeitet ihr so generell als Kollektiv zusammen?
Also wir haben halt, also ich habe immer persönlich gesagt, wir sind eigentlich Homies, die sich durch Zufall, teilweise durch die Musik, teilweise auch vorher kennengelernt haben, die alle irgendwie ein kreatives Potenzial haben. Und mein Traum war es eigentlich immer damit, auch durch das, was ich mache, eine Plattform zu schaffen, wo man Projekte umsetzen kann, die man sonst aufgrund von fehlenden Ressourcen und so nicht umsetzen könnte. Ob es ein Kurzfilm ist, ob es ein Videoprojekt ist, ob es ein Musikprojekt ist, whatever. Und letztes Jahr war auch für DMWTW schwierig. Wir haben mehrere Events gemacht, die echt super erfolgreich waren, aber trotzdem sind wir halt alle noch mehr oder weniger in Jobs gefangen. Also der eine arbeitet Vollzeit da, der andere macht das. Deswegen fällt es uns schwer, regelmäßig oder mit der Konstanz, mit der wir uns wünschen würden, Output zu haben, diesen Output zu generieren. Aber wir arbeiten an so vielen Ecken sowieso natürlich miteinander. Ne? Ob jetzt Niklas, Finn und Raffi mein Video machen, was sowieso Set ist, so dass die meine Musikvideos machen. Oder der und der da zusammenarbeitet und die da ein Projekt haben mit einer Brand, bla bla bla. Haben wir immer mal auch wieder so Projekte zusammen definiert, die halt aber immer so Mammutprojekte sind, die uns dann auch Zeit kosten. Ich glaube, sowas wie, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir hatten ein Weather Service, haben wir das genannt, das war so eine Session, wo Ramsey und Hotboy Shado und ich in einer Off-Location Songs performt haben zusammen. Und das als Videoformat verpackt haben, wo wir dann noch ein bisschen auch O-Ton hatten mit Interviews und alles. Und das war eigentlich so ein Projekt, an dem wir gerade auch weiterarbeiten, aber müssen halt auch ein bisschen mehr Gas geben. Aber wir haben halt viel, viel, viel Potenzial in diesem Kollektiv und arbeiten eigentlich von Monat zu Monat dran, dieses Potenzial nicht zu verschwenden, sondern uns zusammenzusetzen, so gut es geht und coole Sachen zu machen. Also es ist gar nicht so ein offizieller Rahmen, sondern eher Jungs, die sich versuchen, gegenseitig zu motivieren, coole Sachen zu machen, weil wir die Möglichkeit haben.
Ja, bleibt es jetzt bei den 11 Leuten oder ist da noch Luft nach oben? Ey, ist das, wie es sich einfach ergibt?
Das ist gar nicht so streng definiert eigentlich. Für mich gehört auch Frankie zu DMBTW. Rein symbolisch, weißt du? Also Leute, die ich... Das ist eher eigentlich eine... DMBTW ist eigentlich mehr eine Idee, würde ich mittlerweile sogar sagen. Eine Idee oder eine Wunschvorstellung von der Art und Weise, wie man wirklich mit dem höchsten Ziel, kreativen Output zu haben und nicht erfolgreich, also Geld zu machen, sondern einfach dope Stuff zu machen, ob das visuelle Sachen sind. Also so Idole waren in dem Kollektivgedanken immer sowas wie ASAP bzw. Org, die alle Visuals in diesem ASAP Rocky Umfeld machen. Golf Wang, so Sachen. Das fand ich immer so erstrebenswert.
Ja, Mode wollt ihr auch noch machen, habe ich mal gelesen.
Ja. Also damit habe ich nichts zu tun. Okay. So, aber da sind auf jeden Fall Jungs, die da sehr interessiert und sehr involviert schon seit mehreren Jahren sind dabei. Mhm. Unter anderem Sanchez, Raffi und auch Saad. Aber genauso wie ich braucht auch das Kollektiv immer seine Zeit. Ich glaube, wir hängen uns manchmal an unserem Anspruch an den Sachen auf und kommen dann nicht in Gang. Ich glaube, das sind einfach Prozesse, die man durchlaufen muss, um an den Punkt zu kommen, an dem man sein will. Ja. Und natürlich fehlende Zeit und Ressourcen, trotz alledem. Ne? Also,
voll, du hast auch irgendwann mal gemeint, dass du das gerne als Plattenlabel etablieren würdest irgendwann mal. Weil du deine Legacy nach jetzt, du bringst jetzt noch ein paar EPs raus und Alben, aber irgendwie... Du meintest, dass du dir deine Legacy nicht kaputt machen willst damit.
Ja.
Das heißt, also der Anspruch an den Künstler, dass du dem irgendwann nicht mehr gerecht werden kannst mit der Zeit oder...
Ja, ich glaube, irgendwann sind die Sachen auserzählt. Mhm. Ne? Also ich kann natürlich, ich will jetzt nicht dafür garantieren, wenn ich weiß, okay, ich droppe noch ein Album und das bringt mir nochmal Spaß und Geld, kann es auch sein, dass ich so ein Album mache, was ich vielleicht jetzt sage, würde ich niemals machen. Aber mein Traum wäre es schon, ein gewisses Pensum an Alben zu machen, wo ich dann das Gefühl habe, okay, es ist jetzt auserzählt, ich habe alles gesagt, jeder weiß, wie ich zu den Dingen und Topics stehe. Das hängt natürlich dann auch davon ab, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt oder ob es immer wieder neue Themen gibt, die ich künstlerisch verarbeiten muss, ob ich das dann mache für mich und einfach Musik schreibe, um für mich einfach damit klarzukommen oder das zu verarbeiten. Aber ich würde dann schon irgendwann gerne in die Richtung gehen, dann jüngere Künstler aufzubauen.
Bisschen und in den Hintergrund.
Ja, weil ich schon das Gefühl hätte, ich wäre auch ein super Manager eigentlich. Ein super Manager und A&R. Ah, das wäre schon mein Traum für die Zukunft, glaube ich. Wenn mein Ding dann mal durch ist.
Genau, was meintest du eben? Wer macht deine Musikvideos? Claudio, Finn?
Und Niklas.
Das
sind so die Hauptjungs. Also Claudio, aka Raffi. Ist eigentlich so der kreative Head, der das alles so ein bisschen directed. Wir sitzen immer zusammen und überlegen uns, was ist die Idee, was ist der Ton oder was wollen wir, also das Ziel von einem Musikvideo ist immer, den Song aufzuwerten.
Ja.
Und was wollen wir mit dem Video visuell vermitteln, was dem Song noch was gibt? Das machen meistens Raffi und ich. Oft ist dann auch Finn und Niklas in dem Prozess schon mit drinne. Ja, die visuelle Umsetzung machen dann tatsächlich Finn Niklas. Das ist auch noch Nick am Start. Der ist aber auch sehr, sehr eingebunden in seiner persönlichen Entwicklung. Ist ein junger, sehr, sehr talentierter Kerl. Und in dem Kreis machen wir das.
Ja, cool. Genau, ich wollte nochmal zurückkommen zur OG Kimo Tour. Da warst du ja letztes Jahr dabei. Ja. Wie gehst du mit Lampenfieber um? Wie aufregend ist es noch für dich aufzutreten?
Also
bereitest du dich auf so einen Live-Auftritt vor?
Ja, also es gibt auf jeden Fall viel Stress mit Sanchez, weil ich mich nicht genug vorbereite auf so Sachen. Also ich gehe da immer sehr leger mit um irgendwie. Ich habe mich eingeschissen vor dem ersten Auftritt letztes Jahr, das war beim Süd-Süd-Festival. War aber auch der erste Auftritt nach Corona und zwar direkt vor, wie viel waren es, 2.500 oder 2.000 Leuten. Da habe ich 2 Stunden davor mit niemandem mehr geredet. Ich war hinten im Feld und bin meine Texte noch durchgegangen. Und ich muss ehrlich sagen, also auf der Tour nach dem zweiten, dritten Stop ist das nicht mehr... Also es ist keine Aufregung in dem klassischen Sinn. Ich bin auch sehr froh darüber, weil ich sehr anfällig dafür war. Sondern es ist wirklich... Es kommt ein Automatismus rein, der einem aber auch ein bisschen mehr die Möglichkeit gibt, mehr darauf zu achten, was man besser machen will, wie man rüberkommt. Also man hat ein klareres Gefühl. Das andere, wenn man sehr aufgeregt ist, ist auch ein sehr krasses Gefühl, weil man ist in so einem Strudel und es passiert einfach. Aber dieses Automatisierte fühlt sich ein bisschen mehr an wie ein Job tatsächlich, aber es ist trotzdem die beste Art, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich bin, also wie gesagt, auch jetzt in Berlin, also ich habe nicht mehr so eine Angst, sondern eher eine Vorfreude, weil ich weiß, ich habe alles im Griff. Und das ist schon cool, muss ich sagen. Ich dachte, es geht nie weg mit diesem Aufgeregtsein.
Ja.
Aber es geht. Ich weiß noch damals, muss ich jetzt einmal sagen, da hatte ich meinen allerersten Auftritt Und habe ich davor mit Visavi geredet. Und sie hat mir gesagt, ey, mach dir keine Sorgen, das wird immer so bleiben. Und ich so, scheiße. Aber es ist nicht so geblieben, Visavi. Ich konnte es widerlegen. Ja.
Ja, sehr gut. Wie sieht's denn aus mit Festival Season dieses Jahr? Steht da irgendwas an?
Also es gibt, glaube ich, ein Festival, ein kleineres, wo wir spielen, aufgrund auch von so einem lokalen Ding, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich gerne supporten, aber ansonsten haben wir uns größtenteils zurückgezogen dieses Jahr, weil ich gerne mit dem kommenden Projekt auch mein Live-Konzept komplett anpassen und überdenken wollen würde und dann nächstes Jahr als Startphase für ein neues Live-Feeling Gianni Suave.
Eigene Tour?
We will see.
Schauen wir mal. Okay. Ja. Hattest du schon mal so einen Punkt, wo du dir dachtest, okay, fuck it, ich höre jetzt auf?
Mit Musik?
Ja.
Nö.
Nee, gar nicht?
Absolut nicht. Nein.
Okay.
Ich meine, also man ist in einem konstanten Hustle, gerade wenn man noch nicht so big ist und weiß, okay, hier für die nächsten Dings kriege ich so und so viel. Und darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist ein anderes Topic, das ist ein bisschen schwierig momentan. Ich bin gerade in so einer Übergangsphase. Auf jeden Fall ist viel Hustle und man fragt sich an manchen Momenten so, ey, wie lange packe ich das noch, diesen Hustle so zu tragen, weil ich sehr viel eigenes Geld investiere und auch noch nicht viel verdient habe. Also ich habe schon ordentlich Vorschüsse bekommen, aber die haben wir halt auch komplett zu 100% reinvestiert. Und ich war aber nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich überlege aufzuhören.
Okay.
Es ist eigentlich jetzt Plan A und es gibt auch keinen Plan B.
Ja.
Und ich bin cool damit.
Gehst du auch an schlechten Tagen ins Studio? Recorden?
Ja, aber es ist meistens nicht so eine gute Idee.
Okay.
Also manchmal bringt es halt was, manchmal zieht es mich aber auch noch mehr runter. Und an schlechten Tagen zu recorden ist, auf der einen Seite darf es keine Ausrede sein, aber auf der anderen Seite hört man es auch. Und ich hatte schon Tage, da bin ich dann halt trotzdem in den Studio, hab gesagt, komm, ich reiß das jetzt. Und hatte dann einen Song gemacht, an dem ich 3 Wochen saß und hab den recorden, da hat der sich so ass angehört, dass mich das noch mehr runtergezogen hat. Und mich dann wirklich auch nochmal 3-4 Tage in so ein Loch gezogen hat, wo ich dachte, ey Bro, was sitzt du 3 Wochen dran, dann ist es am Ende scheiße. Aber ich hab ihn nochmal recorden und dann war es feier. Deswegen, also, es ist als... Am Ende des Tages ist es eine kreative Arbeit, ne?
Und das kriegt voll den
Kopf.
Was ist dein Lieblingstrack von dir selbst? Wenn du da einen hast?
Was ist mein Lieblingstrack von mir selbst? Ich habe auf jeden Fall Favoriten. The Hills Have Eyes ist einer meiner Faves. Einfach soundmäßig. Die Art und Weise zu rappen, hatte ich das Gefühl, hat so und macht so niemand. Und hat das Gefühl, da haben wir was Neues geschaffen. Genauso bei Birdman, glaube ich, mein Fave-Track von mir selber. Und Japa.
Und Japa, ja.
Also wenn ich einen neuen Song mache und der ist nicht besser als alles, was ich bis dahin gemacht habe, will ich den auch nicht releasen.
Okay, fein.
Das ist für mich ein Step Back.
Ja. Was denkst du ist, was würdest du sagen, ist der beste Zeitpunkt und Ort, deine Musik zu hören? Du hast ja eben schon gesagt, dass du eigentlich anstrebst, dass man das im gechillten Modus hören kann, aber auch um... Also, dass du es erstmal 10-mal hören musst, um die Musik überhaupt zu checken. So.
Ja. Boah, also ich meine, jeder Song hat halt eine andere Stimmung. Ne? Also ich habe gestern erst wieder so einen Song entdeckt, den habe ich so vor 8 Jahren gehört. Und der war ein Soundtrack von einem Anime, den ich damals geguckt habe. Und dann war ich so im Uber.
Ein großer One-Piece-Fan, ne?
Hä?
Du bist großer One-Piece-Fan.
Ey, nicht nur One-Piece. Also One-Piece ist auch ein großes Ding, wobei ich da gerade mich ein bisschen zurückgezogen habe, weil es mir zu anstrengend ist. Ich gucke jede Menge Animes, schon seit 12, 13 Jahren. Und bin großer Fan vom Genre. Sehr inspirierendes Genre, sehr. Ich glaube, viele verwechseln das immer, die keinen Zugang dazu haben, weil es Zeichentrick ist mit so kindischem Stuff. Aber tatsächlich gibt dieses Medium einem noch mehr Möglichkeiten, gewisse Emotionen zu schaffen oder auszulösen beim Konsumenten, weil es einfach eine fiktive Welt ist, die so mit echten Schauspielern vielleicht gar nicht so erreichbar ist. Deswegen, ja. Aber ja, zu dem Soundtrack. Ich habe den gehört, ich war im Uber gestern. Und der Song hat mich einfach so gekickt. Ich habe Gänsehaut bekommen, ich bin emotional geworden. Und es war ein schöner Moment einfach. Also wenn ich so Momente schaffe, ob das jetzt ein Turn-Up-Song ist, und jemand ist auf einer Party und hört den und kriegt Gänsehaut. oder es ist gerade ein schwieriger Moment, man ist unter Druck und man hört ihn und es schafft irgendwie Ruhe. Das sind so, glaube ich, das, also dieses also wirklich jemanden emotional packen, das, glaube ich, das höchste Ziel, was man mit der Musik erreichen kann.
Ja. Du meintest mal irgendwann im Interview, dass du dich hart unter Druck gesetzt fühlst, wenn jemand anders einen Bombentrack released. Ja, fühlst du dich generell von der Szene unter Druck gesetzt?
Nee, von Deutschland nicht.
Von Deutschland nicht, aber.
Nee, aber es gibt Künstler, die, wenn die droppen und ich höre das und es ist übertrieben hart, fuckt's mich ab. Aber das ist also nur der Tatsache geschuldet, dass ich dann halt auch sehr hart mit mir selbst bin und sage, ey, ich muss mir vielleicht eingestehen, dass der Song härter ist als der Song oder mein Stuff bis jetzt. Mhm. Ich muss mein Game upsteppen.
So. Ja.
Und für die Momente bin ich eigentlich sehr dankbar. Und das sind eigentlich auch die Momente, die mich dann inspirieren, noch härter zu gehen eigentlich. Mhm. So. Also ich habe mit Deutschrap angefangen, ich dachte, ich bin sowieso der Allerkrasseste. So. Also für mich natürlich, wer nicht denkt, dass er der Beste ist in dem, was er tut, das ist schon mal der falsche Ansatz. Aber diese Momente, wo dann einer einen Song rausklatscht und denkst dir so, boah, ich hasse dich gerade, sind immer die Momente, wo ich wahrscheinlich eine Stunde später dann an meinem Text sitze und sage, okay, boah, ich muss das nochmal härter machen, okay. Ich muss nochmal das machen, bla bla bla.
Also eigentlich ganz gut für deine Motivation und Kreativität.
Voll. Und ich freue mich auch, wenn harte Songs in Deutschland rauskommen. Weil am Ende des Tages bin ich ja ein Teil dieser Bubble und ich möchte auch verantwortlich dafür sein, dass irgendwann es nicht nur noch heißt, wenn es um Europa geht, oh, UK und Frankreich, sondern Deutschland auch.
Ja, was würdest du sagen, ist dein Alleinstellungsmerkmal? Ich weiß gar nicht, habe ich das eben schon mal gefragt? Ich glaube nicht.
Boah, mein Alleinstellungsmerkmal. Die Art und Weise, wie ich schreibe.
Mhm.
Ich denke, ich habe eine sehr, es soll jetzt nicht nur arrogant oder so rüberkommen. Ich würde objektiv sagen, auch von dem Feedback, das ich bekomme, ich glaube, es niemand so klingt in Deutschland wie ich und auch niemand so schreibt wie ich. Und ich habe großes Glück, meinen eigenen Style gefunden zu haben, der vielleicht auch nicht bei allen ankommt, weil den auch Leute nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen, weil das nicht ihr Type ist, aber die Art und Weise, wie ich schreibe, meine Wortwahl, meine Stimme und die Art und Weise des Rappen ist meiner Meinung nach unique.
Okay,
und darauf bin ich auch stolz.
Ja, ja. Kannst du auch auf jeden Fall sein.
Danke.
Ja, ich glaube, ich wäre jetzt durch. Willst du noch irgendwie den Leuten was mitgeben? Willst du noch irgendwas anteasern, vorbereiten, mitgeben, irgendwas?
ja, will ich. Gib mir mal eine Sekunde, wenn ich schon die Möglichkeit habe, zu Leuten zu sprechen. Ich bin nicht euer Vater und ich bin auch nicht der Krasseste, dass ich irgendjemandem was erzählen kann, aber ich kann nur dazu ermutigen, wenn ihr Musik macht, euch nicht von Trends und Hypes beeinflussen zu lassen, sondern das zu machen, was ihr machen würdet, wenn ihr das auch nicht releasen würdet. Dass man nicht davon ausgeht, dass die ganze Welt das hört, weil das meistens der Output ist, der am Ende alles verändert und auch Trends setzt. Und das eigentlich auch bezogen auf alles, was ihr im Leben macht. Habt keine Angst davor, anders zu sein. Habt keine Angst davor, das zu sagen, was ihr denkt. Und seid offen für auch Meinungen, die dagegen sprechen. Und seid einfach coole Menschen. Ja, wirklich. Seid keine Pikus.
Ja. Easy. Hey, Gianni, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir.
Ich danke dir.
War ein nice Gespräch. Ja, und wir werden ja in nächster Zeit dann hoffentlich noch ein bisschen was hören von dir. Wie lange dauert's?
Ja, es geht jetzt bald weiter.
Okay, es geht bald weiter. Sehr cool.
Ja,
ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Wünsche ich dir auch. Ich hoffe, die Aufnahme hat geklappt.
Ich hoffe auch. Das sehen wir gleich mal. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Macht's gut und ein schönes Wochenende euch. Ciao, ciao. Backspin. Podcast.